Wie sicherlich die meisten Hörer unserer kleinen Audiodatei stehe ich regelmäßig zu dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland in Opposition. Überhaupt nicht negativ bewerte ich die Meldung der vergangenen Woche von der sächsischen Zeitung: Länder lehnen höheren Rundfunkbeitrag ab. Erst soll es Reformen geben. Die für das kommende Jahr geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrages bleibt offenbar aus. Ein Staatsvertrag, den die Ministerpräsidenten erarbeiten und den 16 Landesparlamenten vorlegen müssten, würde derzeit scheitern, erklärte der sächsische Medienminister Oliver Schenk, CDU, zum Auftakt der Mitteldeutschen Medientage in Leipzig. Nach Schenks Angaben wollen die Ministerpräsidenten im Herbst in Leipzig einen Reformstaatsvertrag beschließen. Sachsen ist ein Vorsitzland der Konferenz der Regierungschefinnen und Chefs. Die von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs vorgeschlagene Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 18,36 Euro auf 18,94 Euro pro Haushalt und Monat, nicht pro Jahr, ich sag's dazu, solle vorerst nicht kommen. Die KEF sei beauftragt worden, die Reformvorschläge eines von den Ländern eingesetzten Zukunftsrates zu bewerten. Dazu zählen Schenk zufolge die Schaffung einer einheitlichen Plattform, das Reduzieren von Kanälen, das Zusammenführen von Strukturen sowie eine andere Rechtevermarktung. Im Juni soll der Reformstaatsvertrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio als Entwurf vorliegen. In den dann folgenden 1,5 Jahren soll er zunächst von den Ministerpräsidenten, dann von den Parlamenten besiegelt werden. Schenk sprach von einem engen Zeitfenster. Im Sächsischen Landtag hatte der Minister im März darauf hingewiesen, dass die Öffentlich-Rechtlichen ohne Beitragsanhebung zunächst über Rücklagen mitfinanziert werden könnten. Die Neuberechnung des Beitrags solle für 2027 folgen. Den deutlich größeren Bogen mache ich um das ZDF. Galt es in den 70er, 80er Jahren durchaus als progressiv, habe ich es irgendwann, vor bestimmt 20 Jahren, als eher rechtskonservativ eingeordnet. Ob das heute noch Bestand hat, weiß ich gar nicht, da ich das Programm eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr geschaut habe. Mein öffentlich-rechtlicher Konsum beschränkt sich weitestgehend auf die Regionalprogramme des Mitteldeutschen Rundfunk und des Norddeutschen Rundfunks. Die von mir gesehene öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung ist MDR aktuell. Wie schon mal gewitzelt, hat vielleicht was mit der Sendezeit zu tun. Neben den Nachrichten, so ich frühst die kleine Audiodatei erstelle, habe ich, wie oft erklärt, nebenbei in der Regel die russischen Nachrichten vom Vorabend an. Vremya von Pervy-Kanal. Ohne Ton, aber ich sehe die Bilder, sehe, welche Akzente gesetzt werden und kann das dann bei Bedarf vertiefen. In Ilmenau nutze ich dazu einen schrulligen Internetzugang, ein kleines an den Fernsehapparat gestecktes Gerät. Dies funktioniert meist erst nach längerem Zureden und einigen Neustartaktionen. Beim Hin- und Her-Switchen komme ich dann durchaus auch mal auf das Morgenmagazin und das überraschte mich. Heute, vor einer Woche. Es war eine ZDF-Produktion, es moderierten Mitri Sirin und Dunja Hayali. Letztere vor allem eine der absoluten Hassfiguren für mich im deutschen Fernsehen. Die von mir wahrgenommenen Kernaussagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunk der letzten 4 Jahre. 2020 halten Sie Abstand, 2021 schützen Sie sich, 2022 wir stehen an der Seite der Ukraine gegen den Aggressor Wladimir Putin, 2023 wir müssen kriegstüchtig werden, weil wir kriegstüchtig werden müssen, um kriegstüchtiger zu sein. 2024, wir müssen noch kriegstüchtiger werden wie 2023, noch größere Waffen liefern, um die Demokratie zu retten, um uns den Aggressoren gegenüberzustellen. Und siehe da, in der Logik dieses Denkens ist auch enthalten, dass die Aggressoren dann immer mehr werden. Wer dagegen redet, hat meistens schlechte Karten. Anders vor genau einer Woche, 8 bis 9 Uhr. Hier gab es für beide Seiten ein Beispiel. Für beide Seiten ein besonders herbes Beispiel. Mitri Sirin näherte sich an Manfred Weber, dem Chef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament.
Was versprechen Sie sich von der Visite von Annalena Baerbock in Israel?
Es ist gut, dass Europa, auch die deutsche Außenministerin, in Israel präsent ist, Gespräche führt. Das ist klar machen, dass wir zur Besonnenheit aufrufen, zur Deeskalation. Jeder, der bei Vernunft ist, wird jetzt zur Deeskalation aufrufen. Aber eines muss für Europa klar sein, und das erwarte ich auch vom Gipfel jetzt am morgigen Tag, nämlich, dass wir uns nicht neutral stellen. Europa muss sich an die Seite Israels stehen. Israel wurde jetzt 2-mal unprovoziert angegriffen, zum einen im Oktober letzten Jahres von der Hamas mit einem brutalen Terrorangriff Und jetzt mit 300 Drohnen und Raketen aus dem Iran, einen direkten Angriff Irans auf Israel, den es so noch nicht gegeben hat. Ja. Deshalb muss klar sein, wir stehen an der Seite Israels.
Selbstredend steht das Mitri Sirin, sonst wäre er nicht beim ZDF-Morgenmagazin. Sonst hätte er vielleicht gefragt, ob die Kleinigkeit eines Angriffes auf eine iranische Botschaft in Syrien, bei der hochrangige iranische Vertreter ums Leben kamen, nicht vielleicht doch eine Provokation gewesen sein könnte. Aber lautstark lässt man die Frage weg. Weber hätte dann antworten können, es wäre nicht hundertprozentig bewiesen, dass die Israelis das waren. Vielleicht war es Grönland. Aber zumindest hätte beim Zuschauer ein A und O auftreten können. Das soll natürlich nicht sein. Gezielte Desinformation.
Das heißt, jetzt konkret alle Maßnahmen durchzudenken, durchzudeklinieren mit den amerikanischen Partnern, den Terrorstaat, den wir mit dem Iran haben, wirklich das Handwerk zu legen. Es kann ja nicht geduldet werden, dass der Iran die Drohnenfabrik der Welt ist. Auch Russland im Ukraine-Krieg unterstützt und ausstattet mit Drohnentechnik. Wir stellen übrigens fest, dass dabei immer noch westliche Technologie verwandt wird. Und all das kann doch nicht geduldet werden. Und das zweite große Thema ist die Atomfrage. Wir wissen leider nach dem Scheitern der Atombemühungen der Europäer, wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, dass wir es diplomatisch versucht haben mit dem Iran, über diplomatische Wege die Atomfrage zu klären. Aber das ist gescheitert und deswegen müssen wir alles tun, damit der Iran nicht Atommacht wird. Und in beiden Bereichen brauchen wir die Geschlossenheit des Westens. Wir können nur mit den Amerikanern gemeinsam in der Lage sein, diese großen Aufgaben zu klären. Nur ein geeinter Westen kann eine friedliche Welt erschaffen. Und ganz wichtig ist natürlich auch das Gespräch mit China, weil die im Hintergrund natürlich groß die Strippen ziehen.
Das ist schon ganz großes Kino. Wer, wenn nicht wir, rettet die Welt, stellt sich den Feinden entgegen, die man benennt und die möglicherweise Strippen ziehen. Bei derartigen Aussagen kommen mir schon Gedanken an das vergangene Jahrhundert.
Wir arbeiten derzeit an der konkreten Sanktionsliste in Abstimmung mit den amerikanischen Freunden. Es muss alles sorgsam überlegt werden, aber es muss eine entschiedene Reaktion sein. Es muss gespürt werden, dass wir es ernst meinen. Und der Terrorstaat Iran ist ja nicht nur nach außen aggressiv mit den Houthi-Rebellen, mit Hisbollah, mit Hamas, sondern auch im Inneren gegen die eigenen Menschen, gegen die Frauenbewegung im Iran. Das ist das echte Gesicht, das schlimme echte Gesicht dieses Regimes. Und deswegen müssen wir da geschlossen stehen. Ich erwarte, dass die Sanktionen schnell kommen. Es muss eine schnelle Reaktion kommen. Und ich glaube aber auch, dass wir Europäer nochmal eine Aufgabe haben, weil wir schon die Frage stellen müssen, ob denn eigentlich wir Europäer ordentlich geschützt sind. Die iranischen Raketen können auch technisch europäischen Grund und Boden erreichen. Und wir Europäer haben derzeit keinen Schutzschirm, wie es die Israelis haben. Wir müssen uns besser auch in dieser Welt selbst schützen können, um handlungsfähig zu sein. Das heißt, die nächsten Jahre ist der Start einer europäischen Verteidigungsinitiative, Europa zu stärken, Europa insgesamt zu stärken, eine der großen Aufgaben. Nur so können wir in der Welt handlungsfähig sein, wenn wir stark
sind. Nicht nur unsere Sicherheit verteidigen wir auf der anderen Seite des Globus. Selbst wenn die Erde eine Scheibe wäre, wäre die Entfernung ähnlich groß. Wir tun es auch für die Frauen im Iran. Sicher auch für die Frauen und Kinder im Gazastreifen, die schon beerdigt sind. Und sicher auch für die noch unter den Trümmern liegen. Nur eine halbe Stunde stellt das ZDF einen weiteren Gast vor. Dieser stellt ein Buch vor.
Putins pro-russischer brutaler aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine befinden wir uns nach den Worten des Kanzlers in der
Zeitenwende.
Heribert Prantl, vielfach ausgezeichneter Journalist, sieht das in seinem neuen Buch etwas anders. Für ihn wäre eine Zeitenwende, schreibt er, wenn ewiger Friede einkehrte, statt Gewalt, die Gegengewalt verursacht. Die weißen Tauben sind müde, heißt ein Buchkapitel. Prantl stellt in Frage, dass man Frieden herbeibomben kann, fragt sich, ob und wie man eine Kultur des Friedens lernen kann. Dafür macht der studierte Jurist seine Leser mit verschiedenen Betrachtungsweisen vertraut. Was kann die Kraft des Rechts gegen die Kraft der Waffen bewirken? Was lässt sich aus der Bibel, der Religion, der Geschichte über Friedensbemühungen ableiten? Haben nicht auch Einzelne vorgelebt, was entschiedener Wille zur Gewaltlosigkeit bewirken kann, wie zum Beispiel Nelson Mandela oder Martin Luther King?
I have a dream.
Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik, keinen dritten Weltkrieg, sagt Heribert Prantl. Dem von Verteidigungsminister Boris Pistorius geprägten Begriff Kriegstüchtigkeit will er den Begriff Friedenstüchtigkeit entgegensetzen. Mit seinem Buch neue Denkanstöße geben.
Heribert Prantl, 70, Schlagerfreund.
Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr.
Lernen mit Schlager Hans Harz 1983, ein weiterer Textbaustein, jedoch die Falken fliegen weiter. Ja, und mittlerweile sind sie auch gelandet bei uns.
Zeitungsleser kennen ihn als Kolumnisten der Süddeutschen. Er war Mitglied der Chefredaktion, er hat zahlreiche politische Bücher geschrieben.
So, und über ein neues, das genau heute erscheint bzw. erschienen ist, wollen wir jetzt sprechen. Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen. Einen wunderschönen guten Morgen, Heribert Prantl.
Guten
Schön,
Morgen.
Dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Dankeschön. Schöner Titel. Wie viel Frust war denn beim Schreiben dabei, wenn man sich aktuell in der Welt umschaut?
Ungeheuer viel Frust, aber man schreibt sich den Frust weg. Man versucht ja zu zeigen, was muss eigentlich passieren? Warum brechen Kriege aus? Warum gibt es so viele Menschen, die da applaudieren, die sagen, es geht nicht ohne Krieg? Und ich habe mir einfach überlegt, wie kann man Kriege wieder oder Auseinandersetzungen wieder befrieden? Was kann man machen? Und wie komme ich wieder zum Frieden? Und der Frieden, das zeigt sich ja dann, ist ja mehr als ein Waffenstillstand und mehr als ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen, die manchmal so verharmlost werden. Ich erschrecke immer, wenn ich wie heute Morgen in der Zeitung lese, der Waffengang muss aufhören. Was ist ein Waffengang? Man tut so, als wäre es ein Duell zwischen zwei Leuten. Aber es sterben jeden Tag in der Ukraine 1.500 Menschen.
Natürlich kenne ich viele scharfe Kritiker von Heribert Prantl. Dennoch bin ich für jeden dankbar, der Richtiges sagt, vor allem auch vor Zuschauern. Bei neueren Auftritten Prantls fiel mir auf, dass er sich so ein bisschen die Haltung eines Gottesmannes antrainiert hat. Und da sehe ich doch in der Biografie seinen Vater. Übrigens, Heribert Prantl Senior, ganz klassisch, war Kirchenpfleger. Ein gläubiger Mensch. Die Hochzeitsreise führte die Eltern zum Wallfahrtsort Altöttingen. Prantl engagierte sich als Jugendlicher im Bund der deutschen katholischen Jugend. Journalist ist er seit 1988. Gelegentlich wurde er als linksliberal eingestuft. Er fordert die Beachtung von Grundrechten. 2011 Streitschrift »Wir sind viele«, hier prangert er den Finanzkapitalismus an. Im Zuge der Pandemie, so Wikipedia, sieht Prantl die Grundrechte in Gefahr. Er wagte sich zu Servus TV. Die Berliner Zeitung druckte ihn ab. Das Grundgesetz stünde nicht unter Pandemievorbehalt. Seine damaligen Kolumnen wurden natürlich auch in einem Buch vermarktet. Man muss ja von was leben.
Give us a credit.
Aber hören wir weiter. Ungewöhnlich zurückhaltend Dunja Halali.
Dass ich nicht den Krieg vorbereite und in die Kriegslogik einsteige, sondern dass ich den Frieden vorbereite. Das Frieden vorbereiten beginnt schon in der Schule. Wie ich über Frieden rede, wie ich mit Konflikten umgehe. Und es geht bis hin zum Wording des Verteidigungsministers. Ich halte einfach das Wort, wir müssen kriegstüchtig werden, für falsch. Natürlich müssen wir uns verteidigen. Natürlich muss die Bundeswehr funktionieren. Aber ich würde mich nicht auf das Wort Krieg einlassen. Wir wollen keinen Krieg führen. Und im Grundgesetz, wir feiern ja das Grundgesetz momentan groß, steht die Friedensfähigkeit drin. Da steht drin, dass wir für Frieden sorgen wollen.
Und was wir gerade sehen, ist im Grunde fast das Gegenteil. Alle rüsten auf, alle machen die Schotten dicht. Man hat so als junger Mensch auch das Gefühl, die Gnade der späten Geburt ist dann irgendwie auch vorüber. Kriege, Krisen überall. Haben Sie beim Schreiben aus irgendwas Hoffnung schöpfen können?
Ja, manchmal habe ich das schöne Lied von Leonard Cohen im Ohr gehabt. There's a crack in everything. Und eine Lücke, durch die das Licht fällt. Und Diplomatie und Politik muss die Lücke finden in der Finsternis. Wir haben Finsternis in Gaza, wir haben die Finsternis in der Ukraine. Und man muss die Gelegenheit finden, Diplomatie einzusetzen.
Aber das ist spannend. Sehen Sie denn gerade diese Lücke? Weil wenn jemand auch zaghaft mal sagt, vielleicht braucht es doch den Dialog, kommt ja sofort, Putin will gar keinen Dialog. Wenn man sagt, den Krieg einfrieren, gibt es auch sofort Kritik. Finden Sie das eigentlich gerechtfertigt, dass solche Stimmen, vielleicht weil sie auch nicht in Grautönen sozusagen formuliert werden oder mit in Grautönen sprechen, auch sofort relativ schnell niedergemacht werden?
Ja, das bedauere ich sehr. Ich fände nicht so wahnsinnig viel Schreckliches am Wort, den Krieg einfrieren. Das ist ein anderes Wort dafür, dass ich nach einem Waffenstillstand trachte, nach Verhandlungen trachte. Es ist nichts Schlimmes, genauso wenig wie schlimm war, dass der Papst so etwas Ähnliches gesagt hat. Ich muss die kleine Lücke für Verhandlungen finden. Ich kann nicht den Krieg ewig weiterführen. Das ist mein Anliegen in diesem Buch.
Was halten Sie denen entgegen, die das vielleicht nicht so richtig nachvollziehen können, beispielsweise Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich von Putin natürlich völlig betrogen, angegriffen fühlen und denken, natürlich müssen wir uns verteidigen und wir wollen jetzt unser Land verteidigen, so lange, bis wir es zurückhaben?
Ich kann das gut verstehen, aber zugleich denke ich mir, es muss das Töten ein Ende haben. Ich sprach schon davon, 1500 Tote am Tag. Und es werden nicht weniger Tote werden, wenn wir immer mehr Waffen einsetzen. Und Diplomatie ist dafür da, zu befrieden und den Weg zum Frieden zu suchen. Ich sage in dem Buch nicht, genau exakt so muss es gehen, sondern ich sage, verhandelt Leute, verhandelt. Und verhandeln ist nichts Schändliches. Verhandeln ist der Versuch, Menschenleben zu retten.
Und jetzt muss man an der Stelle sagen, nicht, dass das zu Hause missverstanden wird. Sie sind ja auch nicht gegen zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ukraine zu befähigen. Herr Brandtl, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Ihre Einschätzungen haben ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten Gewicht. Sie sind ein Journalist auch mit Haltung. Wie ist es denn um den Journalismus aktuell, vielleicht in drei Sätzen aus Ihrer Sicht, mit ein bisschen Abstand auch, wie ist es um den Journalismus bestellt?
Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und ich denke, man muss sich das jeden Tag bewusst sein. Sie ist nicht die Freiheit zur Selbstbefriedigung und ich wünsche mir vom Journalismus, dass er die Diskussion um Krieg und Frieden nicht platt führt, sondern dass er den Stimmen und den Gegenstimmen Raum gibt und einer Diskussion, die den anderen und die andere Position respektiert, dass er das achtet. Dafür ist Pressefreiheit da.
Bevor wir alle vor lauter Nicken einnicken, widerspreche ich Brandtl in einer entscheidenden Sache. Als Schlagerexperte fällt mir von Leonard Cohen ein anderes Lied ein.
A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
Millionen Kerzen brennen für Hilfe, die niemals kommt. Du möchtest es dunkler.
Hey, nee, 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 nee.
Auch dieser Vorgang hat mittlerweile seinen Abschluss gefunden. Lernen mit Schlager Leonard Cohen. Und damit es nicht zu friedenssäuselig wird.
Iran hat Israel mit 300 Raketen direkt attackiert. Wenn wir da nicht klar und entschieden reagieren, dann fehlt mir jedes Verständnis dafür. Deswegen müssen wir den Terror, der dahinter steht, klar benennen. Und die terroristische Gewalt, die bei den Garden dahinter steht, ist für jedermann offensichtlich. Deswegen müssen wir Ehrlichkeit, Klarheit als Europäer an den Tag legen, trotzdem immer das Gespräch anbieten. Wenn ein Regime nicht reden will, weil es in den Krieg zieht, formuliert mit den 300 Raketen, dann muss auch eine entschiedene Reaktion kommen. Europa braucht jetzt Klarheit und darf nicht neutral bleiben.
Oft begriffen zwischen zwei Salven kann man auch mal ein Gespräch anbieten. Manfred Weber, Heribert Brandtl, Hans Harz, Leonard Cohen, Mitri Sirin, Dunja Hayali, das ZDF-Morgenmagazin. Mensch, das war ja wieder ein Dossier. Ja, das ZDF-Morgenmagazin von vor einer Woche gerade durchgeschaltet. Erwartungsgemäße Kampagne, wieder AfD, 24. April 2024. Mittwoch, gehetzt gegen Maximilian Krah. Wie kommt das eigentlich bei Ihnen noch an? Bei mir zunehmend die Wahlwerbung. Ich meine, wer so etwas wie Gerechtigkeitsempfinden hat, muss spüren, hier laufen Kampagnen. Gleich dazu mehr. Heute werden wir uns aber auch mit dem wunderschönen afrikanischen Land Ruanda befassen. In diesen Tagen stehe ich im E-Mail-Kontakt mit Ulrike Gero. Heute ihr Prozess, ob der arbeitsrechtlichen Schritte. Drücken wir ihr die Daumen. Gestern in Ilmenau unterwegs festgestellt, die Straße des Friedens heißt noch die Straße des Friedens. Sollte man diese nicht umbenennen in Straße der Kriegstüchtigkeit? Gerne auf großer Bühne mit Boris Pistorius, einem Militärmarsch, einer Luftwaffenformation Straße.
der Kriegstüchtigkeit.
Der Handelsverband fordert Unterstützung von der Regierung. Alexander von Preen erklärt, Zitat, wenn der Einzelhandel geht, stürzen ganze Innenstädte. Wenn die Menschen keinen Anlass mehr für einen Innenstadtbesuch haben, dann drohen Geisterstädte. Von Preen ist der Präsident des Handelsverbands Deutschland, Dachverband von Einzelhandelsverbänden 1919 gegründet. In die Ukraine, Maria Sacharowa. Kiew rottet mit US-amerikanischem Geld die indigene Bevölkerung in der Ukraine aus. Sie verbreitet sich auf Telekilogramm, bezieht sich auf Kiews neues Mobilisierungsgesetz. Frau Sacharowa! Sergei Mirkin, Journalist aus Donetsk, Spezialisierung im Bereich geschichtliche und politische Themen, zu den neuen Ukraine-Hilfen, jetzt auch vom US-Senat gebilligt. Die USA zwingen Kiew zu zweiter Gegenoffensive, Endschlacht für Kiew und die westzentrierte Weltordnung. Der stellvertretende Verteidigungsminister Russlands wurde festgenommen. Es besteht Verdacht auf Bestechung. Die russische Luftabwehr zerstört ukrainische Drohnen über vier russischen Regionen. Die Ukraine beschießt die Gebiete Zaporozhye und Cherson. Sie erwägt die einheimische Produktion von Patriot-Systemen. Die NATO erwägt keine Pläne, Atomwaffen in weiteren Mitgliedsländern zu stationieren. So NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat der USA, Zitat, es entwickelt sich im Donbass nicht zugunsten der Ukrainer, natürlich auch nicht in anderen Teilen des Landes. Zelensky-Berater Michael Podolyak, der Dritte Weltkrieg ist schon da. Dann heiße ich Sie herzlich willkommen. Leo, mein Gutster, Sie haben wieder einen von dir gefangen. Soldaten des zentralen Militärbezirks der russischen Streitkräfte haben einen Leopard-Panzer aus deutscher Produktion erbeutet, der nach dem Auffahren auf eine Mine außer Gefecht war. Dies meldet der Kommandeur eines russischen Instandsetzungszuges mit dem Rufnamen Pero. Das Ganze bei der Front bei Avdijewka. Der russische Kommandeur gibt zu Protokoll, Zitat, die Maschine lässt viel zu wünschen übrig. Meiner Meinung nach ist der größte Nachteil dieses Modells, dass die elektronischen Komponenten mehr Kontrolle haben als der Mensch.
Wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen.
Vielleicht besser, der Taurus bleibt bei uns. Einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz schreibt Björn Höcke auf X, ehedem Twitter. Zwitscher, Zitat, unsere politischen Schnittmengen sind übersichtlich und ihre offenkundige Unehrlichkeit irritiert mich. Trotzdem erkenne ich an, dass sie dem Druck der schlimmsten Kriegstreiber bisher widerstanden haben. Es formuliert Thüringen 24, das Portal. Der Westen schreibt über Frank-Walter Steinmeier, dieser reist in die Türkei, trifft sich dort mit dem Präsidenten Erdogan. Als Gastgeschenk dabei ein Dönerspieß. Nein, liebe sogenannte künstliche Intelligenz, das war eine ernste Meldung. Wie auch diese. Tesla will in Grünheide 400 feste Stellen abbauen. Absatzschwäche, Tagesschau und gleiche Quelle. Jugend in Deutschland, so pessimistisch wie noch nie. Mehr als 2000 wurden befragt. Die junge Generation blickt düster in die Zukunft. Erschöpfung, Hilflosigkeit, Stress, Selbstzweifel, Antriebslosigkeit, Sorgen über Kriege, Inflation, Spaltung der Gesellschaft. Wozu führt das? Die AfD hat bei jungen Leuten großen Zulauf. 22%. Spitze der Wählergunst bei den unter 30-Jährigen. Auch CDU, wie ja schon oft auch von mir gesagt, die AfD ist eigentlich die alte Helmut Kohl-CDU. Grünen 18%, SPD 12%, Linke 7, BSW 5. Erwartungsgemäß. Bevor es ins wackere Ruanda geht, wie versprochen, AfD, die Wahlwerbung. Nein, nicht von mir, von allen anderen. Allen voran, die Tagesschau. Spionagevorwürfe gegen einen Mitarbeiter von AfD-Spitzenkandidat Kra, ein chinesischer Mitarbeiter. Dieser wurde vom EU-Parlament suspendiert. China weist die Spionagevorwürfe zurück, das heißt, wir haben eigentlich gar keine Meldung. Das führte gestern aber zur Hauptmeldung bei der Tagesschau. Hierzu vorab zwei Dinge. Natürlich werden chinesische Geheimdienste alles und jeden überwachen. Auch zur Erinnerung, China ist größter Handelspartner Deutschlands. Meinungen. CDU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frey, es ist absolut indiskutabel, einen Spitzenkandidaten zu haben, der sich mit derartigen Vorwürfen auseinanderzusetzen hat. FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Zitat, beide müssten nach menschlichem Ermessen ihre Kandidatur niederlegen, das ist ja noch mild. Grünen-Chef Noripur, es braucht dringend Aufklärung über die undurchsichtigen Beziehungen ihres Spitzenkandidaten Kra zu Vertretern Russlands und Chinas. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, erst die Vorwürfe schmieriger Geldzahlungen aus dem Kreml jetzt mutmaßliche Spionage für China, linken Politikerin Martin Renner, wann klicken bei Kra die Handschellen. Es siegt aber Nancy Faeser. Spionage für chinesische Nachrichtendienste, Angriff von innen auf die europäische Demokratie, darunter geht es wirklich nicht. Es rockt nach Bundesjustizminister Marco Buschmann, das Herz unserer Demokratie wäre getroffen. Die AfD selbst will sich heute äußern, beunruhigt zeigt sich Tino Chrupalla. Neben Maximilian Kra im Fokus Peter Büstrom. Dieser soll von einem russischen Medium, von dem ich noch nie gehört habe, Geld erhalten haben. Büstrom, wichtiger AfD-Mann, sehr populär in Tschechien. Er ist Tscheche, gut vernetzt, auch in die USA. Kra kommt aus Sachsen, Reckelwitz-Kamenz. Schillernder Kamerad. Vater war Referent im sächsischen Innenministerium. Kra selbst führte jahrelang millionenschwere Vermögenstransaktionen der Pius-Bruderschaft aus. Tätig als Rechtsanwalt, unter anderem für die Dresdner Buchhändler. Buchhaus Loschwitz, Susanne Dagen, Vertreter des nationalvölkischen Kurses der AfD. Vom Stern einst zitiert, dessen Aussage, dass Europa, das uns vorschwebt, sind die Germanen, die Romanen und die Slawen, die nicht von Konstantinopel aus christianisiert wurden. Ich nenne das mal verkopft. Funktioniert derartiges vor der Kirche in seinem Geburtsort Reckelwitz? Wäre mir nicht sicher. Kann man alles kritisieren, sollte man dann aber auch bei Einflussnahme unserer US-amerikanischen Hegemonen tun, Einflussnahme auf Politik, aber auch auf Medien. Den Kra empfinde ich teilweise als abstoßend, deutsche Demokratie aber hündisch an die USA zu binden ebenfalls. Ich meine beispielsweise, Deutschland müsste auch einen Platz in der BRICS finden, im globalen Süden. Hier gäbe es wahrscheinlich Nähe zu Kra, der 2022 ein Interview in der Parteizeitung der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlichen ließ, Global Times. Dort äußerte er sich auch zum Krieg gegen die Ukraine. Zitat, die Kriege Amerikas zu führen, liegt nicht in unserem Interesse und nicht im Interesse der Ukraine.
Give us a credit.
Ein Sachse, ein Ostdeutscher, kann es zum Teil nicht anders sehen. Letztes Thema Ruanda. Das britische Parlament hat ein Abschiebegesetz gebilligt. Migranten, die illegal im Vereinigten Königreich ankommen sollen, nach Ruanda abgeschoben werden können. Egal, woher sie kommen. Nehmt euch mal einen Globus und eine Lupe und sucht Ruanda. Ich würde sagen, gegen dieses Gesetz sind die Ausdünstungen von Martin Sellner noch recht mild gewesen. Die ARD informiert, Ruandas Präsident Kagame gilt als autokratischer Herrscher. Menschenrechtsverletzungen werden ihm vorgeworfen, Foltern und dergleichen. Dennoch gehört das Land zu den stabilsten Staaten Afrikas, wirtschaftlich erfolgreich und Folter hin, Folter her. Im Westen genießt Kagame großes Ansehen. Wie sachlich es doch geht, liebe Tagesschau. Formal könntet ihr es, faktisch aber nur, wie die Auftraggeber es zulassen.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Wetter,
Marabu, Wetter. Bis zum Wochenende April, Wetter dann schön.
Marabu, Alternative Music.